Talk auf der roten Couch, der Initiative Frosch Podcast zum Thema Nachhaltigkeit. Mehr Informationen unter initiative-frosch.de.
Guten Tag, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Talk auf der roten Couch hier in Mainz im Foyer von Werner und Merz. Wie schön, dass Sie dabei sind. Mensch, läuft doch, ließe sich meinen. 2019, die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen präsentiert den Green Deal. Es gelte mit einer ganzen Serie von Gesetzen, so sagte sie, unsere Wirtschaft mit dem Planeten zu versöhnen. Kurz darauf legt sie einen Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft vor. 2021, die Grünen erzielen bei der Bundestagswahl mit 14,8% ihr bisher bestes Ergebnis in der Geschichte, auch wenn mehr Stimmen erwartet waren. Erstmals besetzen sie das Wirtschaftsministerium in einer Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP, die sich selbst Fortschrittskoalition nennt und erklärt, die Kreislaufwirtschaft zu fördern. 2022 zu guter Letzt, die Vereinten Nationen einigen sich darauf, ein globales Abkommen gegen den Plastikmüll auf den Weg zu bringen. Auch das wird ohne Kreislaufwirtschaft nicht gehen. Die Wegwerfgesellschaft, so ist das Versprechen, wird umgebaut. In einer großen gemeinsamen Anstrengung. Aus alt soll wieder neu werden. In Plastikflaschen, Plastikbeuteln, Plastikverpackungen künftig Rezyklat stecken. Denn die Belastung durch die auf Erdöl basierende Produktion dieser immer wieder schnell weggeschmissenen Kunststoffdinge sind unumstritten. Die Müllberge zu groß und vor allem auch die Treibhausgasemissionen einfach zu viel. Doch dann platzt plötzlich diese Nachricht herein. Der Viola-Konzern schließt seine Recyclinganlage für Plastikgetränkeflaschen, genauer PET-Flaschen in Rostock. Eine Absicherung des Absatzes des recycelten Materials sei in Zusammenarbeit mit Getränkeindustrie und Handel nicht gelungen. Wie bitte? Der vergangene Juni war nach Auswertung des EU-Klimawandeldienstes Copernicus der weltweit wärmste seit Beginn der Aufzeichnung. China öffnet unterirdische Bunker, damit Menschen vor der Hitze fliehen können. In Spanien retten sich Menschen inmitten von Wasserfluten aufs Autodach. In Deutschland breitet sich mit dem Klimawandel das aus Afrika stammende Westnilfieber aus. Die Welt hat ihre Probleme ja nicht gelöst, ganz im Gegenteil. Und es geht ja auch anders. Was ist da eigentlich gerade los und wer muss da jetzt was tun? Das besprechen wir jetzt. Unser Thema: Kreislaufwirtschaft, Politikversprechen im Praxistest. Wir reden mit, ich freue mich sehr, Reinhard Schneider, dem geschäftsführenden Gesellschafter der Werner und Merz GmbH. Zukunftsmacher, so nannte ihn gerade erst das Taz-Magazin Futur 2. Mit seinem neuen Buch, Die Ablenkungsfalle, habe er beschrieben, welchen Aufwand Unternehmen betreiben, um Klima- und Umweltschutz nicht wirklich zu machen, sondern zu simulieren. Die Nachhaltigkeit, so sagte er dem Magazin, sei immer noch ausschließlich in der Public Relations Abteilung angesiedelt, mit wenig Einfluss auf das echte, harte Geschäft. Reinhard Schneider aber zeige indes, wie die Kreislaufwirtschaft politisch und unternehmerisch funktionieren könne. Tja, was ist da eigentlich los? Was ist möglich? Und wer muss da jetzt eingreifen? Das werden wir hören. Schön, Sie zu sehen, Reinhard Schneider. Und bei Reinhard Schneider und uns zu Gast ist jetzt einer, der sich so gut mit dem Recycling auskennt wie sonst nur wenige, Herbert Wilms. Herbert Wilms ist Geschäftsführer von Deutschlands größtem Recyclingunternehmen Remondis. Zu ihnen gehören Müllabfuhren, Sortier- und Verarbeitungsanlagen, Kraftwerke und. Sie haben ihren Sitz im nordrhein-westfälischen Lünen, nördlich von Dortmund, und 41.000 Beschäftigte. Sie hofften, so schrieb nun die Frankfurter Allgemeine Zeitung, auf eine zukünftig härtere Gangart des Gesetzgebers, um den Einsatz von recycelten Materialien in der Industrie zu erhöhen. erhöhen. Was Sie für die Zukunft genau vorschlagen, das müssen wir auch besprechen. Herbert Wilms, herzlich willkommen. Und mein Name ist Hanna Gersmann. Ich beschäftige mich als Journalistin mit Umwelt- und Wirtschaftspolitik. Herbert Wilms, da müssen wir mal schauen, was da eigentlich in Ihrer Branche so los ist. Sie haben jetzt gerade vor kurzem, Mitte Juni war das, eine neue Kunststoffsortieranlage eingeweiht in Bochum. Höchster Standard, alles super. Da stellt sich aber die Frage, können Sie nicht so gut rechnen wie die Leute bei Veolia? Oder denken Sie, dass Recycling wirklich noch ein Geschäft werden könnte? Im Moment sieht es ja eher nicht danach aus. Wie gut haben Sie geschlafen, als Sie diese wahrscheinlich sehr große Investitionsentscheidung getroffen haben?
Wir investieren sehr bewusst in diese Technologien, die am Ende der Kreislaufwirtschaft dienen. Kreislaufwirtschaft, das werden wir heute noch diskutieren, beginnt eben nicht im Abfall, sondern sie beginnt in guten Produkten. Und wir glauben, dass gute Produkte, also Produkte, die Recycling-Rohstoffe enthalten und die designed for recycling sind, also die so gebaut sind, dass die Rohstoffe, aus denen sie wieder bestehen, wieder im Kreislauf geführt werden können. Das ist das, was wir unter Circular Economy verstehen. Wir glauben, dass das die Zukunftsgeschichte ist, angesichts der beiden planetaren Begrenzungen, die wir haben. Wir dürfen nur noch eine gewisse Anzahl CO2 emittieren und wir haben halt einen begrenzten Zugriff auf Rohstoffe bei einer steigenden Weltbevölkerungsanzahl. Wir sollen 2050 10 Milliarden Menschen sein. Da werden wir mit den Ressourcen anders umgehen müssen, als wir das bisher tun. Also wir glauben daran, dass das der Megatrend ist, auch wenn wir im Moment die gerade gegenläufigen Tendenzen erleben. Und wir gehen deswegen beherzt an solche Investitionen, weil wir glauben, in diesem Markt der Recycling-Rohstoffe, der Rezyklate, kann man nur bestehen, wenn man Top-Qualitäten abliefert.
Was ist denn das Besondere an der Anlage? Wie funktioniert das?
Also ohne jetzt die technischen Details im Detail auszurollen, das Wesentliche, was die Anlage kann, ist, dass sie mit Hilfe künstlicher Intelligenz Formen und Formate erkennen kann, diese gezielt aussortieren kann, getrennt nach verschiedenen Kunststoffmaterialien, die dann auch noch nach Farben sortiert, weil Farbgebung ist in der weiteren Verwendung ein wichtiger Faktor. Und gleichzeitig, weil wir ja aus Sammelsystemen stammen, die haushaltsnah sind, müssen wir darauf achten, dass der Rohstoff, der nachher verwendet wird, auch geruchlich den Ansprüchen entspricht. Und deswegen haben wir in eine Heißwäsche investiert, sodass hinten raus ein Rohstoff herauskommt, der in den weiteren Produktionsprozessen blitzsauber wieder anwendbar ist.
Und das ist dann wirklich mit weniger Energieverbrauch verbunden, als wenn man aus Öl wieder Plastik herstellen würde?
Eindeutig. Wir haben ja aus den Tiefen der Erde, alle glauben, so wie das Öl aus der Erde kommt, so kann man es dann hier umwandeln in eine Kunststoffflasche. Dazwischen liegen ganz, ganz viele Aufbereitungsschritte, ganz viele energieintensive Aufbereitungsschritte und natürlich lange Transportwege. Und unser Material stammt ja aus heimischen Märkten, ist quasi aus der haushaltsnahen Erfassung stammt.
Aus dem gelben Sack kommt das Material, das Sie da sortieren. Jetzt kennen Sie das vielleicht, Sie sitzen mit Freunden zusammen bei einem Bier oder so und dann kommt man auf das Thema, immer diese Mülltonnen in der Garage oder im Hof, alles sollen wir sortieren. Ach ehrlich, das sagt dann bestimmt irgendjemand, das lohnt sich doch alles gar nicht, am Ende wird es alles wieder zusammengeschüttet, bringt gar nichts. Bringt das was? Was würden Sie sagen? Also was muss ich als Verbraucherin tun? Was würden Sie antworten in so einer Runde?
Also das Beste, und wir laden herzlich dazu ein, kommt in unsere Anlagen, schaut euch das an, wie das passiert. Das Beste, was der Einzelne tun kann, ist, wirklich sauber mit der Trennung bei sich zu Hause mit dem Material umzugehen.
Also es lohnt sich, würden Sie
sagen. Es lohnt sich. Und natürlich haben wir dahinter Rohstoffpreise, die auch hochvolatil sind und die auch nicht immer den Bedarf abdecken. Aber wenn Sie eine Papiertonne zu Hause haben, dann nutzen Sie die. Sie sparen wirklich das Abfällen und das Fällen von Bäumen. Wenn Sie eine gelbe Tonne zu Hause haben, nutzen Sie das. Das Material, was da drin wieder aufbereitet werden kann, lohnt sich wirklich, das zu tun. Das hat vor allen Dingen was mit dem CO2-Impact zu tun, der da dranhängt. Beim Kunststoff ist es einfach so, dass wir eine erhebliche, größere Menge an CO2-Reduzierung erfahren, ob wir einen Primärrohstoff einsetzen oder ob wir einen Recycling-Rohstoff einsetzen.
Aber was passiert dann mit meiner Tube leer von der Duschcreme, die ich in den gelben Sack geschmissen habe oder gelbe Tonne? Wie geht es dann weiter?
Zunächst mal findet ja die haushaltsnahe Sammlung statt. Mhm. Und das ist der wichtigste Faktor. Sie haben eben über die Vermüllung der Weltmeere gesprochen. Der wichtigste Faktor ist, dass wir eine haushaltsnahe Abfallerfassung haben. 90% der Verschmutzung der Weltmeere mit Kunststoffen stammen aus 10 Flüssen. 9, 8 davon sind in Asien, 2 davon in Afrika. Warum? Weil es dort keine haushaltsnahe Erfassung gibt. Mhm. Ja, deswegen werden Flüsse als Abfallströme genutzt. Das zweite Thema ist, danach muss es eine Sortierung geben. Eine Sortierung, die möglichst wenig Fehlwürfe hat. Deswegen ist der Verbraucher an der Stelle, der Abfallerzeuger, der zu Hause trennt, wirklich ein wichtiger Faktor. Niemand trennt so gut, keine Maschine, wie die Person, wie der Haushalt. Dann geht es in eine Sortieranlage, da wird nach den verschiedenen Kriterien sortiert. Und dann findet das den Weg in die verschiedenen Verwertungsrichtungen. Dafür ist entscheidend, dass das Produkt so gebaut ist, dass man daraus auch wieder etwas Vernünftiges herstellen kann. Was sich zum Beispiel nicht dafür gut eignet, sind Verbundmaterialien. Mhm. Also wo etwas so zusammengefügt ist, dass es nicht wieder trennbar ist.
Meine Käseverpackung zum Beispiel mit 12 verschiedenen Kunststofffolien. Die eine ist dafür zuständig, die Temperatur zu regeln, die andere, dass kein Licht durchkommt und so weiter.
Genau, das kann man auch klüger und intelligenter mit einem Material machen. Vielleicht kommen wir da heute noch drauf zu sprechen, dass wenn man mit einem Material arbeitet, das immer besser ist. Aber die Überschrift heißt, bau dein Produkt, bau deine Verpackung so, dass man anschließend aus dem Rohstoff wieder einen anderen Rohstoff herstellen kann. Mein Leitspruch für die Ingenieure stammt ein bisschen bei der katholischen Kirche geklaut. Ach. Also, heißt, was der Mensch verbindet, das soll er auch wieder trennen können. Mhm, okay. Also, bau das so zusammen, dass wir das danach in weiteren Aufbereitungsschritten wieder auseinanderbekommen. Ja, okay. Darf ich als Nicht-Ingenieur so sagen?
Ganz kurz, bevor wir zu Herrn Schneider kommen, sagen Sie mir noch ganz kurz, warum liegt denn ansonsten warum läuft es auf dem Recyclingmarkt im Moment nicht so? Also Sie sagen zwar, Sie bauen auf das Recycling, aber was ist da im Moment am Markt los?
Es gibt drei große Tendenzen, die wir haben. Die erste Tendenz ist, vieles von dem, was uns auch im aktuellen Koalitionsvertrag versprochen worden ist, ist vom Wort noch nicht zur Tat gekommen. Wir brauchen Rahmenbedingungen, die solche Märkte auch ermöglichen. Also wenn wir über Minimal Content, also den Mindesteinsatz von Rezyklaten in Produkten reden, dann tun wir das bisher immer sonntags, aber von Montags bis Freitags passiert das nicht.
Kommen wir gleich noch zu. Ist das tatsächlich so, dass im Moment auch noch neben Veolia andere Recyclinganlagen geschlossen werden?
Ja, das steht unmittelbar bevor. Der zweite große Grund dafür ist, es gibt eine gigantische Menge an Primärrohstoffen aus Öl, die auf den Weltmarkt geschüttet werden. China ist heute komplett autark in der Versorgung mit sogenanntem Virgin Material, also dem Material, wo Kunststoffe aus Öl hergestellt werden. Damit ist dieser Markt als Absatzmarkt für Rezyklate verschlossen. Das gleiche gilt für Indien. Wobei wir aus Indien gerade noch eine weitere Tendenz, das ist der dritte große Faktor, bemerken. Es werden auf den Märkten Rezyklate angeboten, die, wenn man sie sich genau anschaut, in Wirklichkeit aus Primärmaterial bestehen. Das heißt, wir haben einerseits ein Überangebot an Kapazitäten für Primärmaterial. Wir haben andererseits das Thema Greenwashing, übrigens demnächst und auch heute schon strafbar. Deswegen kann ich jeden nur davor warnen, solche Materialien zu verwenden. Und die dritte Komponente ist halt, dass wir das, was uns angekündigt wurde in Gesetzen, nicht umgesetzt finden in konkreten Maßnahmen auf unseren Märkten.
Ja, Reinhard Schneider ist, obwohl wir noch nicht die richtigen Rahmenbedingungen haben, wie wir jetzt gerade von Ihnen gehört haben, einer, der da vorangeht, quasi freiwillig. Die Taz Futur 2 fragte auch, woran erkennt denn der Laie, dass es sich bei Reinhard Schneider um einen wirklichen Macher der ökologischen Transformation handelt? Und dann beantworteten die Autoren das gleich selbst. Ein Indikator sei der Umweltpreis der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, den sie im Jahr 2019 bekommen hätten, für ihre Pionierleistung, denn die Verpackung bei Ihnen würden in eigener Produktion, also genau das, was Sie sagen, von Anfang an denken, aus Altmaterial und nicht aus Neuplastik hergestellt. Das ist ja alles wirklich sehr, sehr schön und auch schön geschrieben. Aber jetzt müssen wir das dann auch mal praktisch klären. Können Sie mal bitte sagen, was an so einer Verpackung so innovativ ist? Die sieht relativ unscheinbar aus. Das ist eine Verpackung hier aus Ihrem Haus.
Ich glaube, das kann man da ganz gut erläutern. Ich müsste das mal vorsichtig in die Hand nehmen, weil Standbeutel gibt's ja schon eine Weile. Mhm. Und die hatten schon immer den Vorteil, dass man über 70% des Plastiks im Vergleich zu einer Flasche gleichen Fassungsvermögens schon mal einsparen kann an Plastikmaterial überhaupt. Also bei dem Thema Reduce. Mhm. Übrigens auch ganz praktisch, wenn es dann in die gelbe Tonne oder in den gelben Sack geworfen wird, weil man kann es ja flach machen, anders bei einer Flasche, die halt Volumen dann gleich verbraucht. Die anderen Ziele, nämlich neben Reduce auch Reuse und Recycle, da wird's ein bisschen schwieriger. Reuse ist eine tolle Sache, wenn man sagen kann, okay, es ist quasi wie eine kleine Nachfüllstation für zu Hause. Mhm. Übrigens auch mit 50% weniger Plastik involviert im Vergleich zu den bisherigen gängigen Nachfüllstationen, bei denen hinter der Kulisse, hinter der Abdeckung der Nachfüllstation ja ein Einweg-Plastikkanister dann nicht sichtbar war, der doppelt so viel Plastik pro Liter ausmacht als bei so einem Beutel. Das nächste ist, und das ist wirklich eine Innovation, wie ist das denn mit der Kreislaufwirtschaft, mit dem Recycling? Bisher waren solche Standbeutel gemacht aus drei verschiedenen Plastiksorten, die für die Stabilität, also die Standfunktion, die Barrierefunktion, die Dekorationsfunktion,
was alle er aus gerade unterschiedlichen, Multilayer nannte.
Genau, ist es so ein Verbund, so ein Multilayer-Verbund, damit das halt gut stand und gut bedruckbar war, aber fürs Recycling sehr, sehr schwierig, eigentlich fast unmöglich. Das haben wir tatsächlich ändern können. Das heißt, so ein Beutel, wie wir ihn hier sehen, ist nicht aus drei verschiedenen Kunststoffen, sondern aus einem einzigen, nämlich LDPD, Low Density Polyethylen für die Fachleute. Erstaunlicherweise die weichen Bestandteile wie die Folie genauso wie die etwas härteren, also wie hier dieser eingeschweißte Spund und die Kappe, alles dasselbe Material. Und last but not least, wir haben uns auch Gedanken gemacht, wie ist es denn mit der Farbe? Können wir das bedrucken mit Farben, die wirklich ungiftig sind? Cradle-to-Cradle Gold zertifiziertes Farbset. Ja, das geht, das machen wir auch, ist auch finanzierbar, hat dazu beigetragen, dass die Gesamtverpackung eine Cradle-to-Cradle Gold Auszeichnung gewonnen hat. Im Verpackungsbereich kriegt man nicht so leicht. Und was die Herabsetzung der Recyclingfähigkeit angeht, weil alles, was bunt ist beim Plastik, ja, lässt sich ja nicht ganz so gut recyceln und hat höheren Sortieraufwand, auch da kann man was machen. Und ich mache das jetzt mal, das muss der Konsument nicht zu Hause machen, aber man kann sehen, wie leicht das geht. Man kann diese Dekorationsschicht einfach runternehmen, ne? Und zurückbleibt, das sieht man jetzt hier bei dem Muster nicht ganz so gut, weil da auch gefärbte Flüssigkeit drin ist, aber man sieht im oberen Bereich, dass das, was zurückbleibt, komplett farbunbelastet ist. So, und wenn man jetzt natürlich das Gefühl hat, mein Gott, welcher Konsument macht denn das zu Hause, das Runterreißen? So gut wie keiner. Und die gute Nachricht ist, das muss er auch nicht, sondern wenn in der Recyclinganlage dieser leere Beutel sowieso geschreddert wird, dann geht das automatisch ab, weil es nur an der Außenkante befestigt ist. Das heißt, die Flakes, die dann entstehen, ja, sowohl von dem Ursprungsmaterial und von den 15% Verpackungsgewicht hier bedruckt, die sind sowieso getrennt bzw. trennbar. Und das da geht in eine top hochwertige Recyclingfraktion für genauso wieder durchsichtiges Beutelmaterial, was man dann wieder einarbeiten kann. Und auch dieser Teil geht in ein Recycling, allerdings in eine Graufraktion als Mischung der Farben. Das heißt, mehr Kreislauf geht nicht. Und wir sind jetzt sogar dabei, die Tests zu machen, um dann auch hier bereits die Rezyklate von dem gesammelten Material, Beutelmaterial, wieder einzuarbeiten. Das heißt, 70% weniger Plastik, geschlossene Kreisläufe und Nachfüllen zu Hause.
Wenn das alles so super ist, warum sehe ich das nicht schon häufiger in allen Regalen?
Das hängt nicht von den technologischen Einschränkungen, sondern mit den wirtschaftlichen zusammen. Das heißt, solange das Bearbeiten von Rezyklaten noch künstlich teuer gehalten wird, auch von der Politik, entscheiden sich viele, gerade auch größere Unternehmen, für das billigere, günstigere Virgin-Material, was am Ende wieder verbrannt wird.
Also der Beutel ist jetzt teurer. Der sieht ja relativ leicht aus, nach relativ wenig Material, als wenn ich so eine Kunststoffflasche für so ein Produkt hätte?
Nein, teurer als eine Kunststoffflasche ist es nicht, aber es ist zum Beispiel noch ein bisschen teurer als die herkömmlichen Beutel aus Verbundmaterial, die nachher einfach nur einwegmäßig irgendwo entweder deponiert werden, was natürlich auch nicht gut ist, oder verbrannt werden. Und das ist halt die Krux jeglichen Recyclings bisher, also zumindest in Deutschland und auch einigen anderen Regionen, aber gerade in Deutschland spitzt es sich geradezu, dass man sehr wohl Recyclingmaterialien auch günstiger machen könnte als das Primärmaterial, Virgin-Material, von dem wir ja gerade gesprochen haben, das umweltschädlich ist. Warum ginge das? Weil der Energieeinsatz, auch heute angesprochen worden, der notwendig ist, dass eh schon da Plastik im Kreislauf zu halten, deutlich geringer ist als das, was man reinstecken muss, um Virgin zu machen. Virgin wird aber künstlich subventioniert, während das, was man tun könnte, um Rezyklatmärkte zu schaffen und was im Koalitionsvertrag schon drinsteht, was die Politik versprochen hat, das wird nicht umgesetzt. Und ist eine interessante Frage, warum das nicht gemacht wird, aber ich fürchte, das hat was mit Lobbyismus gerade in Deutschland zu tun.
Da kommen wir gleich noch drauf. Sagen Sie mir noch mal ganz kurz, wir müssen mal kurz überlegen, noch mal, was denn eigentlich möglich ist, wenn die politischen Rahmenbedingungen so gesetzt werden, um das auch zu fördern. Jetzt haben Sie hier für so eine Reinigungsmittel oder sowas so einen Sprühkopf gemacht, auch der aus Recyclingmaterial. Auch da verstehe ich nicht so ganz, wieso ist das so innovativ und wird nicht schon längst gemacht? Was ist das Problem an solchen Produkten?
Naja, also wenn man wirklich Nachhaltigkeit für eine breite Zielgruppe, auch mit dem Anspruch, irgendwann mal mehrheitsfähig einen Trend dann zu gestalten, dann kreieren möchte, dann darf man nicht zu viel Verzicht an Funktionalität, an Convenience, auch an Ästhetik dem Verbraucher abverlangen, weil Nachhaltigkeit sollte ja nicht was sein für, ich sag mal, den strengen Teil der Asketen, sondern soll etwas Lebensfrohes und auch wirklich Praktikables darstellen. Sehr beliebt sind daher Triggerprodukte, weil man da wunderbar schön ausbringen kann und dann gleich nachwischen etc. Die beinhalten naturgemäß, um diese Funktion zu erreichen, ein gewisses Maß an Plastik. Aber wie schon früher angesprochen, das Material an sich ist nicht das Problem, sondern der richtige Umgang damit. Das heißt, kann es auch Rezyklatkreisläufe bei diesen technisch etwas anspruchsvolleren Teilen geben, wo dann genaue Passformen von Zylinder und Kolben auch gegeben sein müssen, dass da auch nichts raustropft. Und da sind wir in der Tat auch führend, haben auch wieder Awards gewonnen, dass wir nicht nur den Trigger jetzt auf dem Markt jetzt schon haben, frisch, der geringste Plastikgewicht hat für diese hohe Funktionalität, sondern eben auch hohe Rezyklatanteile. Und zwar nicht einfach nur in der Hülle, die so ein bisschen dann versteckt, was in den viel massiveren Teilen unten drunter eben nicht mit Rezyklat gemacht wurde bei anderen, sondern die zeigt, es ist sehr wohl möglich, auch die funktionalen Teile mit hohen Rezyklatanteilen auszustatten, was man hier gut sehen kann. Und demnächst wird natürlich die äußere Hülle auch dann aus Rezyklat bestehen. Und dann sind wir auch bei den wirklich anspruchsvollen Teilen in der Wasch- und Reinigungsindustrie mittendrin im Kreislauf.
Das ist sehr, sehr interessant. Also wir sehen, da ist einiges möglich. Wir sind in einem Land, das ja relativ wenig Rohstoffvorkommen hat. Und trotzdem sagen Sie jetzt, dass subventioniert wird eigentlich immer noch das Gegenteil. Deshalb müssen wir zu dem Punkt kommen, was müsste man denn jetzt eigentlich tun? Was ist da von der Politik zu erwarten? Herbert Wilms, was braucht die Wirtschaft jetzt genau? Sie wollen eine härtere Gangart, sagen Sie. Aber Deutschland arbeitet ja zum Beispiel schon an einer nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie. Deutschland novelliert das Verpackungsgesetz. Ab 2025 sollen Lebensmittelhändler zum Beispiel verpflichtet werden, Mehrwegflaschen für Getränke anzubieten und so weiter. Da tut sich was und im Koalitionsvertrag steht ganz grundsätzlich, wir haben das Ziel der Senkung des primären Rohstoffverbrauchs und geschlossener Stoffkreisläufe. Warum ist Ihnen das alles immer noch nicht ambitioniert genug?
Vor allen Dingen deswegen, weil es bisher nur Worte sind und denen noch keine Taten gefolgt sind. Wir haben im Verpackungsgesetz schon in der letzten Koalition verabschiedet, dass wir Unternehmen, die so herstellen, wie Werner und Merz das tut, dass diese Unternehmen im Markt besser gestellt werden sollen als diejenigen, die das nicht tun. Also diejenigen, die einen hohen Rezyklateinsatz betreiben und die ihre Produkte so gestalten, dass die Rohstoffe, die da drin enthalten sind, kreislauffähig sind, sollen im Markt besser gestellt werden, so sieht es der § 22 des Verpackungsgesetzes vor, als diejenigen, die das nicht tun. Bis heute scheitert es an der Umsetzung. Auch wir betreiben bei uns im Haus ein duales System. Das duale System darf auch die Verpackungen aus dem Hause Werner und Merz lizenzieren. Wir liefern die Kunststoffe. Wir sind also nah an einem Kreislauf. Und eigentlich sagt der Gesetzgeber, wer so produziert wie Werner und Merz, den müssen wir im Markt besser stellen als derjenige, der das nicht tut. Die Idee dahinter ist vom Umweltbundesamt ausgearbeitet worden. Heißt, es gibt eine Fondslösung, in die derjenige, der es nicht tut, einzahlen muss und derjenige, der es besser macht, quasi einen Zuschuss bekommt. Alles bisher leere Worte. Keiner hat die Kraft, das Ding auf die Straße zu bringen. Und wenn ich mal dahin gucke, wo die Widerstände sind, die sind zum Teil auch im Bundeskartellamt, wo es immer noch darum geht, den kleinsten Preis zu machen und nicht die beste Qualität zu machen. Da sind echte Hindernisse. Da wird geglaubt, dass wir in der linken Tasche dem Bürger etwas sparen können und dann nehmen wir ihm nachher aus der rechten Tasche das Geld, um die Strafen für schlecht produzierte Kunststoffe an die Europäische Union abzuführen. Also da gibt es noch eine Menge Dinge, die man tun kann. Die low-hanging fruits sind da, was Herr Schneider gerade gesagt hat. Die Besserstellung bei den Primärrohstoffen, gerade beim Thema Erdöl, ist halt so, jeder, der bei uns ein Auto fährt, zahlt eine Mineralölsteuer. Derjenige, der das Öl einsetzt bei der Kunststoffproduktion, muss die nicht bezahlen. Mhm. Ja, also da findet eine faktische Quersubventionierung da. Die hat wahrscheinlich was mit gekonntem Lobbyismus zu tun. Trotzdem darf die Politik sich da nicht die Augen verschließen. Und deswegen schlage ich vor, dass parallel zu dem, was wir beim Erneuerbaren Energiegesetz erlebt haben, da hat es Habeck geschafft zu sagen, mit dem § 2 sage ich, dass die erneuerbaren Energien von besonderem öffentlichen Interesse sind. Das führt dazu, dass man sehr viel schneller Genehmigungen bekommt, dass man das sehr viel schneller umsetzen kann. Warum tun wir das im Kreislaufwirtschaftsgesetz nicht auch?
Warum bräuchte schnellere Genehmigungen? Recyclinganlagen?
Recyclinganlagen aufzustellen, Produktionsanlagen aufzustellen, die diesen Klimaschutzgesichtspunkten nutzen, die schneller ermöglichen, die richtigen Produkte an den Markt zu bringen, die diese Vorteile schneller umsetzen können. Also da hat die Umweltministerin mit dem Kreislaufwirtschaftsgesetz und das Thema Transformation befindet sich auch in ihrer Zuständigkeit. Da hat sie die konkrete Möglichkeit zu sagen, und das setzen wir jetzt mal um. Bewegung kann ich an der Stelle nicht erkennen. Deswegen bleiben wir dabei und sagen, wenn ihr es ernst meint mit dem Klimaschutz und mit der Ressourcenschonung, dann fangt endlich an, Kreislaufwirtschaft zu leben und macht nicht weiter Abfallwirtschaft.
Okay, aber Reinhard Schneider, jetzt hat der Finanzminister Christian Lindner ein Wachstumschancengesetz vorgelegt und danach sollen die Unternehmen, die in Energieschonung, Ressourcenschonung investieren, gefördert werden. Es ist quasi so eine Klimaschutzprämie. Ist das nicht ungefähr das, was Sie jetzt gerade gefordert haben, nicht nur schneller zu genehmigen, sondern überhaupt den Aufbau von einer neuen Wirtschaftsweise zu unterstützen?
Es kommt darauf an, wie das dann gemeint und umgesetzt wird. Denn wenn man das technologieoffen interpretiert, in der Form, dass man sagt, naja, solange man zu jeder Lieblingstechnologie auch eine findet, die schlechter ist, und dann sagen kann, im Vergleich zu der schlechteren ist meine Lieblingstechnologie ja eigentlich eine Einsparung, dann kann ich den Finger heben für Fördergelder. Das wäre natürlich schade, weil wenn es so gemeint wäre, und ich fürchte, das ist nicht der Fall, dass die effizienteste Technologie alle Förderungen verdient, und zwar nur die, weil das eben Sinn macht, dort einen Schwerpunkt zu setzen, dann ist man eben nicht mehr technologieoffen. Die Technologieoffenheit ist aus meiner Sicht eine ganz klare Verbrämung umweltdienlicher Ambitionen, beziehungsweise es geht nicht darum, wirklich diese Ambitionen zu haben, sondern letztlich möchte man einen Vorwand bieten, auch bei ja, sehr lukrativen, oftmals dann mehrfach abgeschriebenen Maschinen bleiben zu können, weil das wirtschaftlich einfach interessanter ist. Das heißt, wenn schon die Wissenschaft deutlich herausgearbeitet hat, mit welchen existierenden Technologien man am meisten einsparen kann, dann sollte dort der Anreiz auch am größten sein. Ich fürchte, das würde bei dem Gesetz so nicht umgesetzt.
Dann müsste sich die Umweltministerin vielleicht querstellen in der Regierung und sagen, okay, dann kann ich bei diesem Wachstumschancengesetz nicht mitgehen?
Es müsste vielleicht ergänzt werden mit dem Zusatz, dass es die jeweils bekannteste, energieeffizienteste Technologie sein soll, die mit Abstand die meiste Förderung dann bekommt. Oder vielleicht mit einem gewissen Ausschließlichkeitsfaktor, um das dann wirklich voranzutreiben. Natürlich kann man aus Sicherheitsgründen auch noch naheliegende andere Technologien ein Stück weit mitfördern, aber der Fokus muss auf der effizientesten sein. Und wenn wir die Lobbyarbeit in Deutschland anschauen, dann sind wir weit davon weg, weil gerade die Technologien derzeit am meisten Fördergelder bekommen und auch, ich sag mal, im Diskurs in Brüssel weiter gehypt und unterstützt werden, die von den Ökobilanzierern eigentlich als Unterart der Verbrennung gesehen werden. Und da sind wir wieder bei der schon öfter angesprochenen Pyrolyse, beziehungsweise dem chemischen Recycling. Und wenn man weiß, dass der Preisunterschied derzeit im Einkauf von Virgin Plastik, Primärmaterial, am Ende wieder verbrannt zu CO2, zu Rezyklat, der Preisunterschied noch nie so groß war wie jetzt. 70% mehr Kosten für Rezyklat.
70.
Im Vergleich 70% mehr Kosten beim PET und bei anderen Kunststoffarten ist es sehr ähnlich, auch beim HDPE. 70% mehr Kosten für Rezyklat im Vergleich zu Virgin. Obwohl man das sehr leicht ändern könnte. Über das Thema Mineralölsteuer. Warum muss die umweltschädlichste Umgangsart mit Plastik ausgerechnet noch befreit werden von einer Steuer, wie bei einer versteckten Subventionierung? Die Plastiksteuer haben wir auch schon hier und da drüber gesprochen, warum in Deutschland als eines der einzigen größeren Länder Europas diese von der EU zu Recht erhobenen Steuer, die eigentlich dazu dienen sollte, Virgin nicht mehr so verlockend günstig zu halten, weil es der Umwelt schadet. Warum musste die Lenkungswirkung in Deutschland kaputt gemacht werden, indem jeder Bürger jetzt jedes Jahr 16 Euro dafür zahlt?
Im Moment wird es aus dem Haushalt gezahlt.
Ja, es wird aus dem Haushalt einfach anonymisiert. Ja, es ist sozialisiert, anonymisiert worden. Jeder Bundesbürger muss 16 Euro Steuergeld dafür zahlen, damit der umweltschädlichste Umgang mit Plastik verlockend billig bleibt für die Industrie. Was für ein Sinn ist da dahinter? Da steht im Koalitionsvertrag drin, das zu ändern, das verursachergerecht umzulegen, dass die 16 Euro dann gezahlt werden soll, umgerechnet natürlich dann eine andere Summe auf die Inverkehrbringer des Schlechtmaterials. Die sollen mehr zur Kasse gebeten werden und nicht einfach alle hier. Steht im Koalitionsvertrag drin, steht leider nicht im Eckpunktepapier, dem neuen des Bundesumweltministeriums drin in der Umsetzung.
Für ein Verpackungsgesetz?
Warum? Ja, weil es steht im Koalitionsvertrag in einem Ressort, das auf Technologieoffenheit setzt und von Herrn Lindner geführt wird. Das heißt, die Frage ist wirklich, wie lange wird man auf die Umsetzung dieser Lenkungswirkung in Deutschland noch warten müssen? Ich bin ja nicht sehr optimistisch. Und die dritte Lenkungsmöglichkeit liegt auch sehr niederschwellig eigentlich zur Umsetzung bereit. Das wäre nämlich die sogenannte Fondslösung, die vom Umweltbundesamt auch sehr detailliert ausgearbeitet wurde, die dazu dient, dass alle in den Topf einzahlen, eine gewisse Summe, die was mit Plastik zu tun haben. Ja? Aber nur diejenigen kriegen dann eine Entschädigung, besonders eine Entschädigung, die vor allem recyclingfähige Materialien, wie Herr Wilms es zu Recht gesagt hat, dann in Verkehr bringen. Also keine Verbundstoffe, sondern Produkte, die man gut im Kreislauf führen kann. Auch das könnte man umsetzen. Auch das steht im Koalitionsvertrag drin. Und auch das wird nicht gemacht und ist noch nicht mal in den Eckpunktepapieren vorgesehen für die nächstmögliche Umsetzung. Und das erzeugt doch einige Verstimmung.
Ja, offenbar sind da sehr große Beharrungskräfte am Werk. Und immer wenn es konkret wird, dann ist Deutschland doch eher so ein bisschen zurückhaltend. Herbert Wilms, Sie haben das eben schon angedeutet. Es geht ja um die Frage, wen muss man da jetzt eigentlich überzeugen? Und natürlich ist die Erdöl- und die Erdgaskonzerne sind daran interessiert, der Kunststoffindustrie weiterhin ihre Rohstoffe zu liefern. Das ist deren Interessenlage. Aber sie schaffen ja nun auch Arbeitsplätze, mit denen immer schnell argumentiert wird. Finden Sie eigentlich Gehör? Bei der Bundesregierung, bei der Europäischen Kommission. Lobbyismus gibt es ja auf allen Seiten. Wie stark hört man Ihnen dazu?
Also, wir werden nicht müde, die Argumente vorzutragen, dass wir hier über heimische Arbeitsplätze reden. Das sind Arbeitsplätze, die auch nicht verlagerbar sind, solange wir uns um den Haushalt und dabei entstehende Materialien kümmern. Und ich finde das hervorragend, an einem Standort wie hier in Mainz zu sehen, dass Innovation und Investitionsbereitschaft hier erhalten sind. Das gilt ja nicht nur für BioNTech, und die Stadtkasse in Mainz kümmert sich oder freut sich sehr darüber, dass sie hohe Einnahmen haben. Das gilt eben auch für das Unternehmen Werner und Merz. Wir sind an den Standorten hier, wir sind das auch als Remondis, wir sind an den Standorten, wo wir hier aus der Technologieentwicklung auch Arbeitsplätze hier schaffen können. Wenn ich mir angucke, wo die Investitionen stattfinden, heute Morgen gab es ein Interview mit einem Vorstand der Commerzbank, der gesagt hat, 135 Milliarden Euro haben die deutschen Unternehmen investiert im Ausland, nur 10 Milliarden hier, dann sieht man, es findet eine komplette Verlagerung statt. Wir plädieren sehr dafür, Politik schafft die Rahmenbedingungen dafür, dass wir sicher investieren können. Lass uns den Wettbewerb um die effizienteste Technologie jetzt beginnen. Lass uns das hier tun, aber schafft die künstlichen Subventionen anderer Technologien weg. Und wenn wir sagen, wir müssen mal über die Internalisierung externer Kosten reden, dann lass uns doch endlich dem Klima auch einen Preis geben. Und der Preis heißt ein CO2-Preis. Der hat eine deutliche Lenkungswirkung, wie die Plastiksteuer auch. Das muss man machen, wenn man es ernst meint und wenn man das auch hier tun will. Mein Eindruck ist, immer dann, wenn es konkret wird, das war Ihre Frage, zeigen die mit allen Fingern nach Brüssel und sagen, naja, die werden das schon irgendwie regeln. Mhm. Und das ist falsch. Wir müssen das hier tun.
Und in Brüssel, Reinhard Schneider, läuft das dann so. Die EU will ja mit einer neuen Verpackungsrichtlinie auch mehr Abfall vermeiden. Und zack, kommen dann die Bedenkenträger. Und ich las vom Verband der Schweizer Schokoladenfabrikanten Schokoswiss, für die die Europäische Union natürlich ein Markt ist, die dann sagten, mit dem Vorschlag der EU-Kommission drohten eine Standardisierung von Verpackungen und Erschwernisse für Verpackungen von saisonalen Produkten, Geschenken und so fort. Und dann hieß es, marketingbedingte Verpackungskomponenten dürften nicht eingeschränkt werden. Was entgegnet man denn da?
Und die Technologieoffenheit.
Ja. Was entgegnet man da? Da sind sofort so viele Menschen auf dem Plan, so viele Organisationen auf dem Plan mit Argumenten, wo man denkt, ja, aber Marketing ist vielleicht nicht das beste Argument.
Ja, das ist so ein bisschen die klassische Verzichtskeule, dass gerne Industrieverbände argumentieren, dass wenn man den Weg der Kreislaufwirtschaft beschreiten möchte, dass dann auf den Konsumenten wirklich unliebsame, heftige Verzichtserlebnisse zukommen, die eigentlich niemand wollen kann. Wir sehen das ganz anders, weil innerhalb der Kreislaufwirtschaft kann man eine wirklich beeindruckende Vielfalt an sensorischen Erlebnissen ermöglichen, die man auch in der Breite und Variabilität und Diversität auch unserer Marke ja sieht, mit Farben und Gerüchen und anderen Darstellungen und wirklich auch interessanten Abbildungen. All das kann man machen, wenn man die Möglichkeiten innerhalb der Kreislaufwirtschaft ausschöpft. Wenn man natürlich sagt, Kreislaufwirtschaft ist immer etwas mit einer tristen Einheitsverpackung in dunkelgrau, was überhaupt nicht dem Stand der technischen Möglichkeiten entspricht, dann kann man Leuten Angst machen, die dann irgendwann denken, Nachhaltigkeit ist ja eigentlich eine ganz, ganz schwierige Sache. Dann verdränge ich es lieber mal ich kann ja eigentlich als Konsument auch nichts tun, um richtige Signale zu setzen, weil was jetzt wirklich zumutbar ist und hilfreich, das weiß ich ja nicht so genau so, diese erlernte Hilflosigkeit. Oder man wird irgendwann zum Wutbürger und wählt dann irgendwelche populistischen Parteien. All das wäre nicht notwendig, wenn dieses gegenseitig Ausspielen des Angstmachens nicht immer wieder neue Nahrung bekäme. Weil innerhalb der Kreislaufwirtschaft kann eine lebensfrohe Vielfalt sehr wohl aufrechterhalten werden. Aber mit dem großen Plus, dass massiv Ressourcen eingespart werden, nur halt mit dem kleinen Minus, dass manche Großkonzerne ihren Aktienkurs vielleicht nicht mehr so leicht halten können, wie diejenigen, die jetzt 10 Milliarden in China investieren für ein Virgin Plastikwerk dort, das mit dem chinesischen Kohlemix, Strommix, der kohlehaltigste der Welt ist, das Plastik herstellt, was am umweltschädlichsten ist, während man gleichzeitig im großen Stil Arbeitsplätze in Mitteleuropa abbauen möchte, wird dann aber von sogar der Umwelt, der Staatssekretärin in einem Bundesland hier in Deutschland vorgeschlagen als Leuchtturm der Nachhaltigkeit. Also da passieren Sachen, die also wirklich sehr stark auch eine Entsolidarisierung in der Gesellschaft treiben. Und das ist schade. Das müsste nicht sein.
Was kann man von diesen Lobbyisten lernen?
Wenn ich den guten Teil lerne, dann würde ich gerne lernen, Mut zu machen. In diesem Sinne, in die Kreislaufwirtschaft zu investieren, wirklich Ingenieurausbildung komplett auf den Kopf zu stellen, zu sagen, bisher lernen Sie 6 Semester Wochenstunden. Wie macht man ein Produkt so, dass es am Ende des Lebenszykluses auch wieder einsetzbar ist? Zu sagen, wir machen es zu einem Alleinstellungsmerkmal deutscher Ingenieurkunst, zu sagen, wir sind in der Lage, kreislauffähige Produkte herzustellen. Die ganze Welt hat in Paris unterschrieben, CO2-neutral werden zu wollen. Dafür brauchen wir die richtigen Produkte. Und dann lass uns doch bitte diese Produkte hier entwickeln mit 1000 Ideen. Und ich bin nicht ganz so pessimistisch. Ich sehe, dass es ganz, ganz viele Start-up-Unternehmen gibt, es ganz viele kluge junge Menschen gibt, die sagen, genau da drin würde ich gerne meinen Beitrag zur Lösung leisten. Und diese Lösungen sind vielfältig, die machen Spaß, die sind ein bisschen intelligenter, als wir es bisher gemacht haben. Wir können in Deutschland tolle Produkte herstellen, die müssen ein zusätzliches Merkmal bekommen. Sie müssen kreislauffähig sein. Und dann werden wir sie, wenn es geht, als Technologieführer in die ganze Welt hineinverkaufen können. Und dann ist auch Schluss mit der Deindustrialisierung.
Aha, dann sagen Sie uns noch zum Abschluss ganz kurz und knapp, so ein kluger Drei-Punkte-Plan, wie würde der aussehen? Erstens, zweitens, drittens, was muss jetzt die Regierung, egal ob Finanzminister, Wirtschaftsminister, Umweltministerin oder auch der Kanzler, tun?
Also erstens, der Kanzler hat das große Wort von der Transformation gesprochen, dann muss dem auch Folge geleistet werden. Dann müssen wir sagen, was sind die richtigen Rahmenbedingungen für die Transformation. Dazu gehört erstens, wir schaffen die unseligen falschen Subventionierungen in die eine Richtung ab. Das zweite ist, die das besonders Richtige tun, bekommen einen besonderen Bonus. Ja, sie müssen sich nicht nur jeden Tag hart in ihrer kleinen Nische der Marktwirtschaft stellen, sondern sie werden wirklich herausgestellt, indem man sie besser stellt. Und lass uns bitte dem CO2 einen solchen Preis geben, dass er eine echte Lenkungswirkung in diese Richtung hat. Dann ist uns schon geholfen. Alle weiteren Maßnahmen haben wir gerade besprochen.
Vielen Dank. Und Reinhard Schneider, Ihr Appell an die Bundesregierung. Haben Sie so etwas, um da mal so ein bisschen Schwung reinzubringen?
Ja, ich denke, dass die Wahrnehmung der Chancen der Kreislaufwirtschaft auch gerade im wirtschaftlichen Bereich noch nicht erkannt sind. Das heißt, wenn man weiß, dass die Kreislaufwirtschaft häufig mit mittelständischen Unternehmensstrukturen verbunden ist, die ihre Arbeitsplätze nicht so leicht aus der Republik dann ins Ausland, ins vermeintlich günstigere, dann verlagern, dann bedeutet das auch, dass man hier eine Arbeitsplatzschöpfung auch unterstützen könnte, die unter wirklich besseren Arbeitsbedingungen als im Ausland, unter besseren Sozialbedingungen, einen inländischen Arbeits- und Wohlstandsschub, ja, eine Unterstützung erreichen könnte, anstatt, ich sag mal, in einer übertriebenen Globalisierung ein Ausspielen der, ich sag mal, billigsten Produktionsmethoden nach altem Muster unterstützt, bei dem man dann sagt, dann gehe ich doch in das Land, wo ich am wenigsten Regulierungen habe, investiere da im großen Stil, um da das Umweltschädlichste zu machen, weil der Börsenkurs geht über alles. Das heißt, wir müssen auch mal schauen, welche Wertesysteme am Ende unterstützt werden. Das ist ein dickes Brett, aber es ist die einzige Möglichkeit, um auch eine drohende Entsolidarisierung in der Gesellschaft, wie wir sie leider gerade in Deutschland sehen, zurückzufahren, indem wir eine Wiederversöhnung mit der Wirtschaft erreichen, weil die Ziele, die dann in der Wirtschaft verfolgt werden, nicht mehr als gegenläufig zur Gemeinnützigkeit gesehen werden. Und das ist ein Weg, da sind wir leider auch im Gezank innerhalb der Ampel noch weit davon entfernt. Und ich hoffe, dass da auch gute Beispiele, die zeigen, wie es gehen kann, auch ein bisschen Gehör finden, und auch diese Beispiele auch von wichtigen Gremien nicht ständig ausgeschlossen werden, weil die Großindustrie halt dort lobbytechnisch stärker den Daumen drauf hält. Und vielleicht muss es erst noch ein bisschen schlimmer werden, bevor es besser werden kann. Aber diese Versöhnung der Wirtschaft auch mit den Gemeinwohlzielen über die Nachhaltigkeit zu erreichen, ich denke, das ist ein Ziel, für das es sich lohnt, auch zu kämpfen.
Reinhard Schneider, Herbert Wilms, ganz herzlichen Dank. Naja, die Verteidigung der fossilen Energien, die Förderung von Investitionen, denen noch irgendwie ein grünes Mäntelchen verliehen wird, das bringt alles nicht den Fortschritt, zumindest nicht den notwendigen. Und es sichert womöglich auch nicht die Industrie und die Arbeitsplätze in Deutschland. Außerdem ist dafür auch der Klimawandel zu bedrohlich und der Ressourcenverbrauch zu enorm. Die großen politischen Versprechen, Versprechen. Sie lassen sich nur einlösen, wenn es, das haben wir gehört, konkrete Maßnahmen dazu gibt. Machbar ist es, die Lösungen sind da, die Pioniere sind da, man muss es nur wollen. Dann läuft es wirklich. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Das war der Talk auf der roten Couch. Ich sage tschüss.
Talk auf der roten Couch, der Initiative Frosch-Podcast zum Thema Nachhaltigkeit. Mehr Informationen unter initiative-frosch.de.